Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teichen. Ich bin Pastor einer Kirche in München und wir sind mittendrin in unserer Miniserie Erfolgreich leiten, aber wie. Wir schauen uns Puzzlestücke an, wie Leadership aufblüht und was du tun kannst, dass du erfolgreich bist und bleibst und typische Stolpersteine, wie beim letzten Mal erwähnt, verhindern kannst. Wir haben uns angeschaut, woran scheitern Leitern und wie können wir verhindern, dass wir oder andere Leader scheitern. Die drei großen Themen waren unsauber Umgang mit Geld, Umgang mit Sexualität, Tendenz, stolz zu werden. Wir haben uns das Prinzip der Antivision angeguckt, wie man ehrlich wird oder wie man Feedback einbaut. Heute geht es um Krisen und genauer gesagt, es geht um die Frage, wie können wir Krisen zur Stärke drehen. Krisen im menschlichen Leben gehören dazu, ist nicht die Frage, wann sie kommen, sondern nur wann sie kommen. Auch in deinem persönlichen Leben ist es nicht nur so, sondern auch in deiner Kirche, in deinem Unternehmen, egal wo du unterwegs bist. Es kann natürlich sowas sein wie Arbeitslosigkeit, eine Scheidung, Krankheit oder andere Formen von Krisen. Und wir wollen heute nicht auf die persönlichen Krisen eingehen, sondern die Leadership-Brille aufsetzen und überlegen, was heißt es für eine Gruppe, eine Kirche, ein Unternehmen, wenn wir krisengebeutelt sind und was heißt es, wenn ich hier Verantwortung trage. Eine Definition für Krise kann sein, wenn ein Mensch mit Ereignissen oder Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann. Das können auch Informationen sein, die an mich gelangen, die mich überfordern oder Informationen oder mein persönliches Leben betreffen, die mich erschüttern, die das Bekannte auf den Kopf stellen, die Dinge verstärken, die vielleicht schon vorher da waren, aber wie so eine Tsunami-Welle, die vielleicht über uns drüber rollen kann. Deswegen haben wir die verschiedenen Schlüssel mitgebracht im Umgang mit Krisen. Und der erste Schlüssel heißt, verschaffe dir einen Überblick über die Lage. Ganz, ganz wichtig, führe direkte Gespräche mit den Beteiligten, höre aktiv zu, versuche zu begreifen und genau die Lage zu verstehen, bevor du dich zu schnellen Schlüssen hinreißen lässt, bevor du zu schnell kommunizierst. Was ist die persönliche Lage der Beteiligten? Wie hoch ist die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen? Wie kann durch die Krise in welche Rolle eine Begleitung stattfinden? Wie groß ist das Ausmaß der Krise für das Unternehmen, die Kirche, für die Betroffenen? Was sollte eventuell nach innen oder nach außen kommuniziert werden? Ganz wichtig ist, wenn du die Gespräche führst, führe sie auf keinen Fall allein. Ganz wichtiges, schmerzhaftes Learning von meiner Seite. Erstens, hören vier Ohren mehr, man versteht sich besser und man hat einen Zeugen dabei. Man sollte sauber protokollieren, Dinge schriftlich festhalten, gerade in Krisenmomenten. Auch das gegenseitig sich zuschicken, dass man sich auch wirklich versteht und auch im Nachhinein auch zeigen kann, dass man entsprechende Schritte gegangen ist. Also zum Beispiel, du hast jemanden angestellt bei dir und du merkst, dass eine Abmahnung dran ist. Noch nicht eine Kündigung, aber du merkst, es ist ein sehr großes Krisengespräch, weil es gibt Themen, wo du sagst, da müssen wir wirklich dringend ernsthaft reden. Die Erfahrung ist, früher habe ich manchmal so Gespräche alleine geführt und dann später kam es zur Kündigung und die Person war vollkommen überrascht und hat gesagt, wieso, du hast mir doch einfach nur ein Feedback gegeben, einfach einen Vorschlag gemacht, was war denn das Problem? Offensichtlich hatte ich nicht klar genug erklärt, dass es jetzt eine Abmahnung ist. Ich hatte nicht eine Person mit dazugenommen, die die Ernsthaftigkeit unterschreibt. Ich hatte offensichtlich nicht protokolliert, es nicht zugeschickt, sondern nur darauf gehofft, dass wir uns eben verstehen. Wichtig ist hierbei auch noch, kommuniziere nicht zu schnell in einer Krise, sondern versuche wirklich sie zu greifen und zu begreifen. Erst recht, wenn es zum Beispiel um Themen gibt, wo Vorwürfe gegen Leiterschaft im Raum stehen, sei dir bewusst, dass du blinde Flecken hast, vielleicht voreingenommen bist oder denkst, ja, das kann doch gar nicht sein, was der Vorwurf, der hier gegen die Person vielleicht erhoben wurde. Ich habe auch gelernt, nichts zu versprechen in Krisen, sondern Krisen entwickeln sich sehr dynamisch und ich gehe erstmal vom Worst Case auf, um rauszufinden, was vielleicht dahinter steckt. Es gibt oft Anschuldigungen in einem Kontext, vielleicht auch rechtliche Anschuldigungen, da werde ich nachher noch was dazu sagen, weil es kann nicht die Philosophie sein, unter den Teppich zu kehren, weder als Kirche, noch als Firma, noch als Privatperson, das wird immer auf Dauer dir um die Ohren fliegen. Deswegen nehme ich auch neutrale Leute mit rein, die mir weiterhelfen in solchen Prozessen. Zum Beispiel in der Corona-Krise, eine große Krise, haben wir viele Ratgeber reingenommen, wir haben unterschiedlichen Leuten zugehört, wir haben versucht, es zu greifen und zu begreifen und versucht, in dieser Krise zu kommunizieren, was eine große Herausforderung war. Ich bin sehr dankbar, dass wir uns nicht dahin reisen lassen haben, zu schnell zu kommunizieren, irgendwelche Sachen zu versprechen, sondern einfach zu versuchen, die Krise in der Komplexität immer wieder zu greifen und zu begreifen. Die Herausforderung ist jetzt, dass ich als Leiterin oder Leiter zwei Perspektiven im Blick halten muss. Einmal, wenn es eine persönliche Krise ist, die Menschen, die begleitet werden müssen, die in der Krise feststecken, die Verletzungen erlebt haben. Auf der anderen Seite die Gruppe, das Unternehmen oder die Kirche, die durch die Krise erschüttert wird und die dort durchgeleitet werden muss. Also zwei komplett verschiedene Perspektiven teilweise, die ich beachten muss. Wir werden jetzt den Schlüssel 2 und 3 angucken, der besonders als erstes mal hilft, wie wir mit betroffenen Menschen pastoral umgehen können. Und die anderen Schlüssel in dem nächsten Podcast gehen darum, was heißt es für uns als Unternehmen oder als Kirche, dort durchzunavigieren. Also der zweite Schlüssel ist, stütze, schütze und arbeite mit auf. Also besonders, wenn es Lebenskrise sind, wenn Scheidungen da sind, wenn irgendwie irgendwelche Formen da sind, wo Dinge schlecht gelaufen sind, wenn es schlecht läuft, geistlich, seelisch, körperlicher Missbrauch irgendwo passiert ist, egal was es ist, ist es wichtig, es aufzuarbeiten. Wir haben ein Bild, das ist wie ein Baum, der einfach umgeknickt ist. Dann macht man ja oft Folgendes, man versucht diesen Baum zu stützen. Das heißt, man tut Stützen aufstellen und tut mit Seilen den Baum festbinden von verschiedenen Seiten, sodass er durch Wind etc. erstmal gehalten wird durch die Stützen und so nicht wieder einknickt. Dieses Bild der Stützen suchen wir auch bei Leuten, die wir durch die Krise begleiten. Wir unterscheiden dort, dass wir einen Gebetsseelsorger an die Seite stellen. Also jemand, der weiß, wie man mit Jesus ins Gebet geht, wie man Wurzeln mit Hilfe des Heiligen Geistes entdeckt. Wir überlegen, ob eine Therapie sinnvoll ist, was in Einzelfällen sicherlich eine Möglichkeit ist. Wir überlegen, gibt es ein geistliches Gegenüber für die Person, die mir hilft, klar zu bleiben, weil in Krisen entscheiden wir oft Dinge aus der Emotion und ein Gottesbild verfestigt sich manchmal, das destruktiv ist. Deswegen hilft ein geistliches Gegenüber, das mich liebt und das klar mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Wir überlegen, gibt es enge Freunde, die mitstützen können? Gibt es eine Gruppe, in dieser Person ist, die begleitet werden kann oder Mediation braucht? Braucht es rechtliche Beratung? Ganz wichtig, je nachdem, was für ein Fall es ist, um was es geht, differenzieren wir ganz klar als Kirche. Es gibt Dinge, wo wir spezialisiert sind, aber bei Gewalt oder bei Straftaten gibt es Organisationen, gibt es Telefonnummern, wo man anrufen kann, gibt es auch rechtliche Systeme, die ganz wichtig sind, wo wir sagen, da muss man sich auch als Beteiligter oder Betroffener beraten. Und unsere Philosophie ist, dort gibt es nichts zu vertuschen, sondern es ist die Entscheidung der Person, die wir ermutigen, sogar rechtliche Beratung einzuholen, wenn es so ein Fall sein sollte. Und wir haben noch das Prinzip der Mediation, werde ich nachher noch mal mehr zu sagen, weil als Leiterin oder Leiter solltest du nicht zu viele Rollen haben. Stell dir vor, du begleitest die Person seelsorgerlich, du überlegst dir gleichzeitig noch, wie die Ehe der Person gerettet werden wird. Du bist geistiges Gegenüber, du bist ein enger Freund gleichzeitig, bist in der gleichen Small Group und versuchst noch eine hobbyrechtliche Beratung zu machen. Dann hast du einfach viel zu viele Rollen. In der Krise solltest du als Leiterin oder Leiter einfach in der Position des Leiters bleiben und Unterstützungen von anderen Leuten zu suchen, sonst überfordert es dich und alle Leute, die du begleitest. Deswegen ganz wichtiger Tipp, stütze und überlege, wie diese Stützen aussehen können. Das kann auch sein, dass jemand eine Auszeit bekommt, die du ihm zahlst und noch vieles mehr. Der dritte Schlüssel, prüfe Leiterschaftsgrenzen. Je nachdem, was die Krise ist, je nachdem, was da zum Vorschein kommt, je nachdem, welche leitende Verantwortung der Beteiligte oder die Beteiligte hat, kann es auch sein, dass die Person zumindest im aktuellen Moment keine Verantwortung übernehmen sollte, entweder pausieren oder erstmal gar nichts mehr leiten soll. Das sind die unterschiedlichsten Gründe, die das hervorspielen kann. Zum Beispiel können meine emotionalen Ressourcen so aufgebraucht sein in der Krise, dass ich mich erstmal sortieren muss. Also mal aus einem anderen Kontext gesprochen, wenn jemand an Depression leidet, darf er als Flugkapitän erstmal nicht arbeiten. Das ist berechtigt. Warum? Die Depression nimmt dich so ein, wie wir auch vor einiger Zeit einen dramatischen Fall hatten, wo ein Kapitän dann sich entschieden hat, mit dem ganzen Flugzeug in den Selbstmord zu fliegen. Das ist natürlich jetzt ein krasses Bild und auch ein sehr krasses Geschehen. Aber das passiert als Leiterin und Leiter im übertragenen Sinn, wenn ich emotional so gebunden bin, dass ich nicht nur mich, sondern auch andere, für die ich Verantwortung habe, vielleicht sogar mit in den Abgrund reise, im wahrsten Sinne des Wortes. In der Krise werden viele Themen sichtbar. Und es könnten auch eben Grenzen sein. Im kirchlichen Kontext ist es anders als im Business sicherlich. Es gibt zwei Gründe der Leiterschaftsgrenzen bei uns. Die eine ist, wenn es anderen schadet, dauerhaft schadet und ohne dass da eine Einsicht oder eine Veränderung stattfindet, ist es eine Leiterschaftsgrenze. Wenn jemand gewalttätig ist, jähzornig, alkoholsüchtig, eine destruktive Theologie immer weiter einbringt, die Leute zerstört, vom Glauben abbringt oder in eine komische Abhängigkeit, Kontrolle und Manipulation führt, übergriffiges Verhalten, körperlich, seelisch oder geistiger Missbrauch können alles Beispiele sein, wenn dort nicht eine Erkenntnis ist und eine Veränderung ist und weiter Schaden angerichtet ist, ist das eine Leiterschaftsgrenze, zumindest für einen Zeitraum, vielleicht sogar langfristig, je nachdem, wie die Person damit umgeht. Der zweite Grund für Leiterschaftsgrenzen kann sein, sich von Gott nicht leiten zu lassen. Das ist für uns im Kirchenkontext eine große Leiterschaftsgrenze. Wenn ich nicht mehr bereit bin, göttliche Prinzipien zu leben, wenn ich nicht mehr bereit bin, das Wort Gottes als Grundlage zu nehmen. Weil das ist ein wichtiger Punkt. Scheitern an sich disqualifiziert mich erstmal nicht als Leiter. Der Umgang mit meinem Scheitern jedoch schon. König David, ein krasses Beispiel aus dem ersten Teil der Bibel, scheitert in unterschiedlichsten Lebensbereichen, aber im Scheitern schreit er zu Gott und sagt, veränder mein Herz, schenk mir neues Herz. Er klammert sich in diesem Bild am Kreuz fest. Er verändert nicht das Wort Gottes, sondern betet, dass Gott sein Herz verändert. Und das ist eine ganz wichtige Grundeinstellung, ob eine Krise zu einer Leiterschaftsgrenze wird oder nicht. Weil viele Menschen verändern in der Krise ihre Wort-Gottes-Perspektive, ihr Gottesbild etc. Und das kann eine Krise oder eine Grenze sein, die hier erreicht wird. Vielleicht lasse ich mich auch nicht mehr leiten oder will mich nicht leiten lassen durch Verletzungen. Auch das kann ein großes Problem sein. Deswegen zusammenfassend, Versagen ist nicht das Problem, sondern der Umgang mit Versagen. Sünde ist nicht das Problem, weil Jesus hat Sünde schon, das Problem Sünde gelöst, aber der Umgang damit kann schon zu Grenzen führen. Also Schlüssel 2 und 3 sind wichtig, um den Menschen, die persönlich von der Krise betroffen sind, pastoral zu helfen und gut durch die Krise zu gehen. Aber als Leiterinnen und Leiter wissen wir, wir haben ja nicht nur in Anführungsstrichen die Verantwortung für die jeweils betroffenen Menschen, sondern auch für die Gruppe, die Kirche oder das Unternehmen. Und das werden wir im nächsten Leadership-Podcast genauer angucken. Die drei Schlüssel, die du heute schon gelernt hast, ist Schlüssel 1, verschaffe dir einen Überblick über die Lage. Schlüssel Nummer 2, stütze, schütze und arbeite auf. Und Schlüssel Nummer 3, prüfe Leiterschaftsgrenzen. In dem Sinne freue ich mich auf die nächste Runde mit dir, wenn es weitergeht, was wir aus Krisen lernen können, wie wir gestärkt hervorgehen können und wie wir aus unternehmerischer Sicht weitere Schlüssel in die Hand nehmen können.